Der gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka.
Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil mit Bettina Pan. Wir haben in dem ersten Podcast schon wahnsinnig viele tolle Dinge gelernt von dir über die verschiedenen Verzierungen in den verschiedenen Jahrhunderten. Heutiges Thema ist vielleicht auch nochmal das Belcanto. Willkommen, Julia. Du hast uns die Bettina hier mit hergebracht und ich bin äußerst dankbar dafür.
Also auch ich bin ganz, ganz dankbar für dein großes Willen, liebe Bettina, dass du mit uns teilst. Das ist alles so klug, was du uns schon im ersten Teil des Podcasts erzählt hast. Ich habe meine helle Freude. Und ich würde sagen, ausgehend von den Verzierungen, mit denen wir uns ja oder mit denen du uns sozusagen gefüttert hast im letzten Podcast, würde ich gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was wir auch im Nachgang des BDGs, als wir uns dann in sehr netter Runde beim Japaner einfanden, irgendwie besprachen. Ich habe das mal so formuliert, es gibt meterweise Literatur über das sogenannte Revival des Belcanto. Und man hat immer so das Gefühl, ja, wir haben das verloren und wir heute wissen nicht mehr, wie singen geht und die ganzen jungen Sänger, die verschleißen sich sofort und also keiner hat mehr Ahnung richtig, wie es geht. Und deswegen gibt es auch ganz, ganz viele Bücher darüber, was Belcanto denn eigentlich sein sollte oder war oder wie auch immer. Und das fasziniert mich, weil ich mir denke, in keiner Epoche gab es so viel Wissen, wie wir das heute haben, über alles. Und es gibt ja auch noch eine ganze Menge Quellen. Wie siehst du das? Also was dürfen wir von deiner Expertise sozusagen herausziehen? Wie wurde früher gesungen?
Also erstmal darf man sagen, gejammert darüber, dass die Sänger nicht mehr singen können, wird schon ganz lange. Das sind wir heute nicht die Ersten. Ja, es gibt zum Beispiel von Johann Mattheson in seiner Anweisung zum zierlichen Singen und Spielen, sagt er, man muss sich wundern über die kluge Regel, welche schon ein paar hundert Jahre gegolten hat, dass eine jede singende Stimme, je höher sie geht, desto mehr gemäßigt und gelindert, in der Tiefe aber völliger und kräftiger herausgebracht werden soll. Wir haben uns noch mehr zu wundern, dass solche Sätze heute nichts mehr zu sagen haben. Tosi klagt 1720, dass die Sänger alle so dumm werden und nicht mehr gut arbeiten technisch. Friedrich Wieck schreibt in der Romantik über die entsetzliche deutsche Gesangsquälerei, dass man die alte italienische Schule nicht mehr nutzt. Also ich glaube, diese Fragen findet man in fast jeder Gesangsquelle. Es geht einfach, denke ich, immer um einen bestimmten Part an Sängern, über die man sich ärgert und die es in jedem Jahrhundert gab. Ja, aber natürlich sind die Bedingungen heute, ich glaube, das wissen wir alle, viel schwerer. Ja, wie gesagt, weil in der Romantik ändert es sich, dass man eben auch sehr viel mehr Darsteller sein muss als Sänger. Und gerade heute sagen wir, nee, aber bitte nicht nur das, sondern auch noch das ganz exzellente Singen dazu. Und es ist durch die neuen Instrumente alles sehr viel höher. Die Stimmtonhöhe spielt natürlich auch eine große Rolle, dass der Kammerton immer höher wird. Die Lautstärke ist viel, viel größer als damals, auch durch die Instrumente, auch durch die anderen Räume, die wir heute benutzen. Ja, natürlich haben wir auch noch die kleinen, schönen Räume, aber wenn ich auch an meine Tourneen mit Koopmann denke, das waren die ganz großen Säle. Und da ist nichts mit kleiner Stimme und mal versuchen, ein bisschen alte Musik zu machen sozusagen, sondern man muss wirklich singen und eben auch schauen, wie bringe ich das zusammen. Ich glaube einfach, dass heute ein Problem ist, dass uns die Ruhe und Zeit fehlt in der Stimmausbildung, die man sich über doch viele Jahrhunderte mehr genommen hat. Ja, es wird alles heute von Anfang an zusammengeführt. Die Stimmtechnik, die Verzierung, die Worte, die Arie. Und das ist zum Beispiel interessant, dass eigentlich auch noch bei Tosi um 1720 man angefangen hat, über Jahre in der Mittellage ein Portare della Voce aufzubauen. Wir haben noch Stimmübungszettel aus dieser Zeit, die genau schreiben, dass das immer über 5, 6 Töne und gar nicht mehr geht in der dem Sänger eigenen Mittellage. Und da wurde aufgebaut die Atemtechnik, dass die Vokale richtig sitzen, die Zunge geführt wird, dass Nase und Gaumen im richtigen Verhältnis sitzen. Und dann kam die Arbeit an Verzierungen auch nochmal richtig lange, damit auch das, und zwar eben theoretisch und auch stimmlich. Und dann kam das Wort. Erst die Arie und dann als allerschwerstes das Rezitativ. Und wenn man da mal bedenkt, wie wir heute arbeiten, ist das sehr viel schwerer einfach auch für den Kopf in die richtige gesangliche Arbeit zu kommen.
Mich würde wahnsinnig interessieren, benutzt du für deine Arbeit mit den jungen SängerInnen auch diese alten Zettel? Weil das finde ich ja großartig. Lernt man bei euch in der alten Musikabteilung in Bremen dann quasi wirklich nach den alten Meistern sozusagen die Stimme auszubilden? Wie macht ihr das?
Also ich habe mich sehr spezialisiert darauf, weil mich eben immer Gesangstechnik sehr interessiert hat. Ich arbeite eher das frühere Repertoire auch. Ja, Benno Schachtner. Mein Kollege arbeitet eher so Barock bis Romantik. Das ist auch ganz toll, dass wir so diese Arbeitsteilung haben. Und ja, wir versuchen das. Also ich versuche es, diese Möglichkeit zu geben, auch in Klassenstunden Vorträge darüber zu halten, Auszeiten mit den Sängern zu planen, wo wir wirklich völlig unabhängig von dem Repertoire, von dem, was gerade ansteht, versuchen, in Ruhe diese Übungen zu machen. Ja, die findet man auch wunderbar in den Schulen von Bovicelli und Rognoni. Und sowieso die Arbeit im Mittellagebereich ist, denke ich, in jeder Ausbildung die Grundlage, wenn das gesund ist, um in die Höhe und die Tiefe zu gehen.
Also es erinnert mich total an meine ersten Gesangsstunden. Mein erster Lehrer, Bodo Müller-Grosse, hat in Frankfurt studiert, damals bei Paul Lohmann. Und der ging eben auch ganz stark von dieser Mittelstimme aus, dann ja von dieser Vokalisierung, dann über Atem. Da hat er mir dann die Atemschule von Kofler, die es nur noch im Nachdruck gibt, empfohlen. Also ich hoffe, dass es nicht ganz verloren ist, ja. Wie würde man sonst heute arbeiten? Meinst du, man geht sofort in die Höhe oder hat man eben gar nicht mehr die Zeit, diese Mittellage ordentlich auszubilden?
Ich glaube, das ist auch wirklich eine Verantwortung der Lehrer, sich nicht einen Ehrgeiz hinzugeben, eine Stimme, die tolle Veranlagungen hat, sehr, sehr schnell nach hoch oder tief zu treiben, um die eigene Arbeit auch zu zeigen, sondern dass man wirklich dem Schüler mit seinem Charakter, mit seinen Möglichkeiten den Raum und die Zeit gibt, die er braucht. Das ist bei manchen weniger, bei manchen mehr. SängerInnen und Lehrer haben sich täglich getroffen, haben täglich gearbeitet zusammen, um das eben zu entwickeln und interessanterweise auch ohne Begleitung. Diese Idee vom Kapellmeister, Sänger, der alles kann und am Instrument sitzt und dazu ein paar Tönchen singt und dann kann er alte Musik, das kann man völlig verwerfen. Das wurde ohne Begleitung absolviert, diese Übung, Verzierung, auch durchaus das Repertoire, um sofort Fehler zu hören, um sofort darauf hinzuweisen zu können, wann etwas schief läuft. Und ich finde das auch sehr wichtig. Ich arbeite auch so, damit die Schüler oder Studierenden die Energie aus sich selber entwickeln und nicht immer sagen, ach, mit der Korrepetition ist ja viel einfacher und da kann ich es dann, sondern dass wirklich der Sänger oder die Sängerin mit der eigenen Energie dasteht und das präsentieren kann.
Also täglich, ich glaube, täglich wollen die mich gar nicht sehen.
Nein, ich glaube, obwohl doch, das ist wirklich interessant. Ich habe jetzt eine Anfrage einer Studentin, die gesagt hat, Bettina, würdest du das mal 5 Jahre mit mir durchziehen? Ich werde das tun. Ja, weil sie will sich ein bisschen eine Auszeit nehmen. Wirklich hat gesagt, ich möchte das jetzt mal wissen, wie das ist. Das kann ich auch nicht täglich, aber man kann das 2-3 Mal die Woche machen. Wie entwickelt sich meine Stimme? Weil man ging damals davon aus, dass man sagte, erst wenn es langweilig wird, wird's gut. Erst wenn es langweilig wird nach außen, kann ich nach innen bewegen lernen. Fühle ich überhaupt? Was macht die Zunge? Was macht der Atem? Bewegt sich mein Körper überhaupt? Ja, man hat ja auch damals schon gesprochen über die falschen Haltungen oder das steife, feste oder so. Und das fand ich auch so ein großartigen Satz, da weiß ich allerdings nicht, doch ich glaube, es war Tosi, der dann eben gesagt hat, erst dann kommt es zu der richtigen Arbeit.
Also tatsächlich habe ich so studiert. Mein Lehrer, der Professor Josef Leubel in München, der hat die Stunden immer geteilt und wir hatten mindestens 4 Mal die Woche bei ihm Unterricht. Oh. Also er hat uns immer eingesungen und dann gab es Klassenunterricht. Also so hat er seinen Unterricht aufgezogen. Und ich muss wirklich sagen, es ist, wie du sagst, ich fühle mich da so wiedergefunden. Ich fand es die ersten paar Jahre ganz, ganz toll und war auch wirklich ganz, ganz dankbar über diese enge Führung. Und als ich dann erwachsener wurde in meinem Singen, da hat es mich dann begonnen zu langweilen, weil es natürlich, es hat irgendwann war das dann immer das Gleiche und man hatte es schon gesehen. Aber es war wirklich, eigentlich fand ich sehr, sehr gut und es hat mir auch eine große Sicherheit gegeben. Ich war eine sehr, sehr unsichere Sängerin, weil ich eben schon früh mit einer Stimmkrise zu kämpfen hatte und so weiter und so fort, als ich da hingekommen bin. Und deswegen war das für mich eigentlich als unsichere Sängerin ganz, ganz toll, dann jeden Tag eine Rückmeldung zu bekommen.
Ja. Muss das sein. Ich finde das ganz toll. Ist übrigens eine sehr schöne Anregung mit dem Klassenunterricht. Das werde ich mir auch jetzt mal mehr. Ich mache das eigentlich nur einmal im Monat, so eine Klassenstunde. Aber vielleicht ist das sogar eine sehr interessante Idee. Es kommt dann jeder immer wieder zum Singen, auch mit diesen Übungen. Und ich würde gerne einen Satz noch sagen, wo man erkennt, also es geht schon um 1529. Das ist der Lehrsatz des Rosettos. Blasius Rosettos war ein Musiktheoretiker, wirklich schon so früh. Cerone, ja, Sänger, späterer Sänger, Musiktheoretiker, wiederholt um 1613 das fast wörtlich. Die sagen schon, zwischen einer vollendeten Tongebung und der Tonstärke, der Atemtechnik, dem Stimmumfang bestehen wichtige Zusammenhänge, auf die bei der Ausbildung der Stimme Rücksicht genommen werden muss. Und der Lehrsatz heißt, es versteht sich von selbst, dass wenn man mit dem Singen beginnt, man nicht mit übermäßigem Atem und allzu hoch hervorbricht, sondern mit leiser, gelinder Tongebung die Noten singt. Sonst verletzt man die Stimmwerkzeuge und hemmt die Luftröhre in ihren Funktionen. Deshalb halte man sich an den Mittelweg. Man beginne nicht zu hoch und nicht zu tief.
Das ist fantastisch, weil sich das tatsächlich dann eigentlich in den guten Schulen der Klassik auch wiederfindet. Absolut. Also ich bin sehr dankbar. Ich habe vor Jahren mal antiquarisch ein Übungsheft mit Übungen von Pauline Viardot-Garcia gefunden.
Oh ja.
Und mache mit meinen Schülern teilweise auch Caruso-Übungen und so. Und da findet sich genau dieses Aufschlüsseln der Stimme eben auch aus der Mittellage heraus. Und eben nicht übermäßiger Druck oder übermäßiger Schub. Also genau diese Anweisungen haben sich dann doch durchaus erhalten. Aber die sind wohl offensichtlich eben schon uralt, wie wir jetzt durch die...
Die sind uralt. Und gerade dieses Übungsblatt von Pauline Viardot-Garcia, ja, das kann man 1:1 wirklich zurückversetzen. Es ist zwar verschollen, aber man redet sehr oft von einem Arbeitsblatt von Porpora, was ich mir wirklich ganz ähnlich vorstelle, was eben wirklich über 4 Jahre gearbeitet wurde und mehr nicht. Ja, das ist wirklich schon sehr, sehr spannend.
Und wenn du dann sagst, täglich hat man sich getroffen oder eben mehrmals die Woche und das über 4 Jahre, da war ja in der Zeit Arbeit noch anders definiert, da gab es ja keine vorgefestigten Arbeitseinteilungen, also oder Stunden, in die ich in der Woche absolvieren muss, hat man dann nicht eigentlich in den 4 Jahren im Grunde genommen 8 Jahre aus heutiger Sicht gelernt.
Ja, natürlich, natürlich. Ich denke auch manchmal, wie die nach 2 Jahren ihren Lehrer angeguckt hatten, ob sie den überhaupt noch sehen konnten. Aber es war eben so, diese Ausbildung am Tag umfasste wirklich oft 6 bis 8 Stunden, theoretisch und praktisch. Sie hatten eben auch das, sie mussten was so konnten, also im Generalbassspiel sich unterweisen. Sie haben Instrumente gelernt. Sie haben die Gesangsübungen wurden eben streng wirklich unterteilt über den Tag, auch 2-3 Stunden. Und abends ging man mit dem Lehrer noch ins Konzert, hat die berühmten Sänger gehört und dann darüber geredet. Das war natürlich anders. Der Lehrer hat mit den Sängern gelebt. Ja, sie waren untergebracht auch zusammen und deshalb war das wirklich auch eine unglaubliche Formung der ganzen Persönlichkeiten.
Erinnert mich ein bisschen an das Meisterklassen-Feeling. Also na, ja. wenn man eine Meisterklasse gibt, ja, dann ist es so, man lebt ja zusammen, man isst zusammen zu Mittag, ja, und die Gespräche drehen sich, ja, um den Gesang.
Übrigens, Julia, um nochmal auf das Bel Canto zurückzukommen, ja, man merkt an diesem Lehrsatz von Rosettos, das ist es. Das ist genau das, dieses Portare della Voce, ja, diese absolut gute Stimmführung von dick nach dünn, von tief nach hoch, das erstmal zu beherrschen, ohne dass man dynamisch eingreift. Das ist für mich auch absolut die Grundlage des Bel Canto. Die großen Probleme kommen daher, dass man eine Lautstärke sofort in die Höhe nimmt. Ja, oder eine Lautstärke sofort in die Tiefe. Aber erstmal schauen, wie fühlt sich denn eine Stimme an, wenn sie ohne nur an der fließenden Luft von hoch nach tief geht. Das ist so enorm schwer für die Sänger heute, weil sie auch von selber sofort einen Klang erwarten oder eine Vorstellung haben, wie das klingen soll. Und daran arbeite ich sehr, sehr geduldig und auch sehr enervierend.
Wie viel haben denn die Leute überhaupt die Möglichkeit, die Leute live zu hören? Oder wie viel nehmen sie das wahr? Also manchmal stelle ich ja mit Entsetzen fest, dass dieser Live-Eindruck eben ersetzt wird durch, ich höre mir zu Hause Spotify an, wenn überhaupt. Oder höre ich dann überhaupt das richtige Spotify? Oder kriege ich dann überhaupt die Stimme richtig mit, wenn ich eben eine Aufnahme höre? Das ist ja das Nächste. Also mein Lehrer hat mich damals immer noch dringend vor Aufnahmen gewarnt. Oder dem Mitsingen vor Aufnahmen, nicht Aufnahmen hören, aber dem Mitsingen bei Aufnahmen.
Ja, das finde ich auch wichtig. Ich finde es auch wirklich sehr schwierig, wenn eine Studentin kommt und sagt, du, ich habe hier Verzierung ausgearbeitet. Und dann denke ich, das habe ich doch wohl schon auf YouTube gehört. Das sind nicht deine. Also das ist schon schwierig. Sie gehen nicht so oft, wie ich mir das wünschen würde. Obwohl ich wirklich höre, also wenn Vox Luminis bei uns ist oder tolle Sänger da sind oder so aus der Altmusik, versuchen sie schon, Karten zu bekommen. Und ich mache das auch manchmal so, dass wenn wir in Hamburg in der Oper wirklich tolle Aufführungen haben mit Fasoli oder mit der Leschneva oder so, die Barockoper machen, dass ich sage, komm, wir gehen alle zusammen.
Das ist auch so wichtig, weil wir haben ja eben tatsächlich die Aufnahmen, das kommt ja immer mehr. Also wir streben quasi nach einer Perfektion. Auch die, wie du es gerade gesagt hast, die jungen Leute haben sofort ein Bild von sich im Kopf, wie es klingen soll, was, finde ich, ganz oft auch den reellen Stimmen überhaupt nicht entspricht oder noch nicht entspricht oder nie entsprechen wird. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Und mich würde tatsächlich auch interessieren, wie mag Bach, wie mag Mozart, wie mag Caccini geklungen haben zu der jeweiligen Zeit. Was weiß man darüber? Alles, was wir tun, kann ja im Grunde nur historisch informiert sein.
Also nochmal zurückzukommen zu den Studierenden. Ich denke, dass manche SängerInnen auch ein falsches Bild haben von Interpretation. Ja, dass sie denken, wenn sie etwas nachmachen, das ist es. Da merkt man ja auch sehr schnell eine wirkliche Begabung. Wenn diese Musik nicht von innen kommt oder wenn sie nicht lernen, selber zu gestalten, Affekte, oder eine Rolle oder sich beschäftigen mit dem Stück, was sie sagen wollen, mit den Worten, ja, oder der Dichtung, die sie vorliegen haben, dann wird es immer sehr, sehr begrenzt bleiben.
Es geht ja schon auch damit los. Also ich bin gar nicht so ein Feind von Aufnahmen. Ich bin ehrlich gesagt bei unseren sehr, sehr jungen SchülerInnen an der Berufsfachschule für Musik schon immer froh, wenn die sich überhaupt was anhören. Ich bin immer relativ erstaunt und manchmal auch ein bisschen entsetzt, wenn man dann eine gute Aufnahme anhört von egal was und man dann sagt, ja, wie geht denn die Sängerin daran heran? Also was macht die denn? Ja, die singt mit Begeisterung. Ja, aber was bedeutet das? Wie genau macht die das? Also wie stellt die das her sozusagen? Mhm. So diese Transferleistung von, wie stellt die das her? Wo stehe ich? Wie könnte ich sowas in der Richtung selber herstellen? Und das sind, glaube ich, einfach auch wichtige Fragen.
Das ist total interessant, Julia. Ich glaube sowieso, dass die Rhetorik, ja, die Mimik, die Gestik, die man hatte, das lohnt wirklich sehr, sich damit auseinanderzusetzen. Das müssen wirklich auch bei uns viele Studentinnen überhaupt erst lernen, was das bedeutet. Dass das aus zwei Sachen besteht, die Musik zu erfüllen, aber eben auch den Text darzustellen. Ich bin auch Darsteller mit jedem Lied, mit allem, was ich tue. Und wie hat es geklungen? Also für mich war eben interessant, als ich bei Zacconi oder Caccini um 1600 gelesen habe, bitte mit Bruststimme singen. Das hat für mich ein ganz großes Bild verändert, weil ich eben auch kannte, auch durchaus Aufnahmen, eben das sehr leicht, sehr kopfig zu machen. Das ist so nicht. Und es gibt noch einige, Gott sei Dank, erhaltene Aufnahmen von der Piatti zum Beispiel oder um 1900 vom letzten Kastraten. Auch um 1900 haben wir noch Aufnahmen von Traviata oder so. Und dann merken wir, wie sehr wir heute in eine Lautstärke gehen, in Höhe und Tiefe und nicht mehr in die vorrangige Gestaltung.
Was uns am Theater natürlich dann auch in eine absolute Begrenzung der Fächer reintreibt. Also ja. Das hatten wir hier im Podcast schon ein paar Mal. Elisabeth Schwarzkopf, die heute niemals mehr als Marschallin besetzt werden würde, aber in dieser Rolle wirklich Maßstäbe geschaffen hat. Das ist spannend. Ich habe ja ein Jahr in Italien lernen dürfen und habe da im Zuge ich bin bei einer sehr, sehr vernünftigen Professorin, der Rebecca Berg, gelandet, aber ich habe da verschiedene Leute vorgesungen und ich weiß, dass die damals, das war dann so aus den 50er Jahren eher stammend, die waren halt in den 90er Jahren dann etwas älter und hatten quasi da gelernt. Also ich weiß, mir sind zwei Professoren untergekommen, die mir als Sopranistin gleich mal die Bruststimme verbieten wollten. Und ich fand das auch von Deutschland kommen ganz seltsam. Aber es gibt wirklich witzige Dinge, die Blüte treiben. Und du sagst, aber bei Caccini finden wir eigentlich schon den Einsatz der Bruststimme.
Ja, natürlich. Aber es ist auch interessant. Ich merke das auch, dass Italien vielleicht jetzt gerade zur Zeit nicht mehr ganz das der Hauptort ist, um gut singen zu lernen. Also es gibt auch sehr, sehr viele schlechte, sehr nasale, sehr gedrückte Stimmen. Aber ich denke wirklich, das ist einfach, beschäftige ich mich wirklich mit Gesangstechnik oder gebe ich das weiter, was für mich funktioniert? Daran krankt es ganz doll. Und wenn wir, weil du gesagt hast, wie mag es geklungen haben, dann möchte ich ganz kurz sagen, Pamina war 17. Was ist darauf heute für eine... Ah, natürlich war sie schon, die Stimmausbildung ging früher los. Trotzdem kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Wagners Lieblingssängerin war eher eine große Darstellerin, denn eine Sängerin. Das sagt er selber. Aber er wollte diese Darstellung haben, ja. Und auch von Johann Michael Vogel wissen wir, dass er ein glänzender Erzähler war. Aber stimmlich sagt man nicht, dass das so großartig war. Aber er hat die Leute einfach fasziniert über das Erzählen. Es hat das andere. Ich liebe auch wirklich diese Großstimmen, die das herrlich singen können, ausführen können. Aber ich denke, es ist auch interessant, mal in die andere Richtung zu gucken. So ein Blick kann einfach Welten eröffnen und es ist einfach ein Angebot. Wir haben ein ungeheuer reiches Angebot, was wir wieder nutzen sollen. Und so viele berühmte Sänger ja auch sprechen über den Opernbetrieb heute, ne? Also wagen sich jetzt den Mund aufzumachen, was das bedeutet mit dieser Lautstärke, mit diesem Stress, mit dem sehr, sehr viel Singen. Ich bin sicher, man ist auch damals anders umgegangen. Man hatte einige Partien, die man gut studiert hat und konnte. Heute, wenn man an ein Theater kommt und singt, ist das wirklich eine Fulltime-Sache. Habe ich von jungen Sängern gehört, morgens die Proben, abends eine andere Vorstellung, mindestens 3-4 Partien auf einmal. Auch das, denke ich, hat Elisabeth Schwarzkopf sogar noch nicht gekannt.
Nein, da sagst du was. Ich habe bei einem wunderbaren Sänger, Traugott Schmohl in Tübingen, meine ersten 4 Jahre Gesangsunterricht haben dürfen. Und der erzählte immer von den 60er Jahren, als er irgendwie in Stuttgart an der Oper war, mit Fritz Wunderlich zusammen. Und eben, wie man die Stimmen damals noch aufgebaut hat, welche Rücksichten man genommen hat. Wir hatten in einem der letzten Podcasts von Hormonen, dass mein erster Lehrer eben sagte, es gab einen Kalender, in dem sich die Damen eintragen durften mit ihren unpässlichen Tagen und so weiter und so fort. Mhm. Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr, naja, aufgrund des Überangebotes, muss man sagen, ist es schon auch sehr, möchte nicht sagen menschenverachtend, aber es ist schon auch sehr, also sehr, sehr, sehr tough geworden. Ich bewundere jeden, der seinen Mann, seine Frau im Theater steht, das muss ich schon wirklich sagen.
Und ich kann wirklich auch nur dazu ermutigen, für mich war jetzt eben interessant, zum Beispiel auch, also wenn ich alte Musik singe, ist da ein Publikum, das weiß genau, was es erwartet oder so, die gehen mit anderen Hörgewohnheiten ran, aber ich hatte jetzt in Reihenfolge 4 Liederabende eben mit Christine Schornsheim zusammen mit dem alten Instrument. Wir haben das in Form eines Gesprächskonzertes angeboten, dass wir erst gesungen haben. Dann nach einer Pause war es möglich, mit dem Publikum ein geführtes Gespräch zu führen über diese Klang, über die Verzierung, über die Rhetorik. Und ich habe nicht einmal gehört, so kenne ich das nicht, so möchte ich das nicht, was machen Sie mit den Liedern? Und so, sondern waren ganz interessiert und wach und erstaunlich viele Nicker im Publikum, wenn man über diese alte Verzierung oder über andere Möglichkeiten, diese Werke zu singen, gesprochen hat. Das hat mich sehr gefreut.
Wir haben genickt, das wollte ich nur kurz sagen, weil ich habe erst gehört, die waren nickelig. Das ist aus meinem
Sprachgebrauch.
Umgekehrt, ja. Die haben genickt.
Genickt und nicht befremdet geguckt.
Ja. Das kann man jetzt natürlich leider nicht sehen, weil es ja kein Videopodcast ist, aber wir nicken auch die ganze Zeit, Daniel und ich. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir hatten im vorherigen Podcast kurz mal die Kastraten gestreift und du hast gesagt, ja, was für eine unheimliche Reichweite die hatten. Magst du uns noch ein bisschen was über die Kastraten erzählen? Was für einen Tonumfang hatten die wirklich?
Ich denke, oft wirklich einen Tonumfang von 2,5 Oktaven, den sie auch wirklich benutzen konnten. Durch diese Kastration haben sich ja die Stimmbänder nicht weiterentwickelt, aber der Brustkorb war ungeheuer dehnfähig. Die Knochen waren weicher. Deshalb war auch eben diese große Höhe in der Stimme noch möglich. Es gab auch da tiefere und höhere Stimmen. Ja, also man hat auch da unterscheiden können, wer hat jetzt wirklich die ganz hohen Frauenpartien gesungen, wer hat die etwas tieferen Partien gesungen. Aber es wurden ungeheuer viele Knaben kastriert. Viele haben das gar nicht überlebt. Und es sind sehr, sehr wenige wirklich auch natürlich dann berühmt geworden, weil viele arme Eltern einfach ihre Kinder hingegeben haben in der Hoffnung, dass sie eine Karriere machen. Aber diejenigen, die eben dann groß geworden sind, wie Porpora eben zum Beispiel, das muss unglaublich gewesen sein. Also von diese Messa Divorci kann man sich vorstellen, eben diese Koloraturfähigkeit, die Fähigkeit, Affekte zu machen. Ich denke, Franco Fagioli heute ist ein Beispiel, wo man ahnen kann, was damals möglich war. Er ist ja, ich weiß gar nicht, wie ich diese Stimme einordnen würde, aber der hat wirklich ein Riesenspektrum an Möglichkeiten. Ja, und die Kastraten waren beliebter als die Falsettisten, weil die Kastraten eben auch dieses schöne Aussehen hatten. Das war sehr engelhaft, besonders wenn sie jung waren. Das hat die Kirche sehr geliebt. Einfach dadurch, dass diese Entwicklung anders war. Es wurde auch immer gesagt, die Kastraten, das ist eine völlig andere Stimmart als vorher. Die Falsettisten, und sie fielen auch nicht so viel aus, weil sie nicht in Stimmbruch kamen. Also man konnte das sehr gut entwickeln.
Also für mich, jetzt ganz dumm gefragt, Falsettisten sind einfach Männer, die hochgesungen
haben. Ja, also die haben ganz leicht und leise in der Kopfstimme gesungen. Das war in der Polyphonie einfach sehr wichtig, als man die Kastraten auch noch nicht hatte, Frauen nicht auftreten durften. Dann waren oft, entweder waren es Knaben oder Falsettisten, die einfach die hohen Stimmen gesungen haben. Und ich würde heute sagen, mit abgeschnittener Stimme sozusagen das getan haben.
Und die Kastraten sind ja, also die Jungs sind ja sehr, sehr früh kastriert worden. Ich glaube so mit 7 bis 9 Jahren. Eigentlich ja auch vor, also ich finde das immer so monströs, sich vorzustellen, man tut das einem Kind an, ohne überhaupt zu wissen, ob eine musikalische Begabung oder irgendetwas vorliegt, einfach mal auf, wie du gesagt hast, es waren arme Familien. Was haben denn die ganzen Kastraten gemacht, aus denen keine Berühmtheiten geworden sind?
Tja, da ist natürlich wenig überliefert. Man weiß von einigen, die wirklich sich das Leben genommen haben, natürlich auch in Verzweiflung. Also da kann ich wirklich wenig zu sagen.
Gab es Chöre? Wahrscheinlich gab es Chöre.
Ja, natürlich gab es das. Ja, für diese ganzen Oratorien, Motetten, sicher sind da sehr viele auch untergekommen. Aber wie gesagt, die Menge von kastrierten Jungs, also im Gegensatz zu den professionellen Sängern, die ist sehr, sehr gering.
Aber ich muss auch sagen, also ein Kastrat, das ist ein Wunsch, der mir vielleicht, weiß ich nicht, eines Tages, wenn ich an die Himmelspforte klopfe, erfüllt wird. Aber ein Kastrat mal zu hören, das fände ich schon also wirklich auch toll. Ich weiß, es gibt diese Aufnahmen, ich kenne sie auch, aber man kolportiert ja, also er war erstens schon relativ alt. Und ja. Zweitens muss er wohl auch gar nicht einer von den besten Kastraten gewesen sein.
Also insofern
ist das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig repräsentativ, was man da hören kann.
Das denke ich auch nicht. Dann denke ich sogar eher, dass der Film Farinelli ein bisschen besser damit, also von der Idee, sie mischen ja eine Frauenstimme mit einem. Genau. Also ich denke, das ist eher so eine Annäherung. Und wenn man sich einfach auch eben mal diese Literatur ansieht, mal Bilder sich anguckt von den Kastraten oder auch weiß, dass die Frauen ohnmächtig geworden sind. Ja, über die langen Töne, über die Lautstärke, mit der das in diese Theater gesendet wurde, boah, dann kann man sich ein bisschen ein Bild machen.
Hörtipp der Woche.
Unser heutiger Hörtipp von Bettina Pan, Telemann Kantaten und Fantasien 1735 bei Hensler Classics erschienen, und wir wünschen viel Freude damit. Und jetzt gibt uns noch Bettina einen Einblick in das, was sie am liebsten hört.
Also zum Beispiel von Franco Fagioli, Volcando Mar Crudele. Das ist eine wunderbare Arie, die kann man bei YouTube hören mit Franco Fagioli, ich denke, da bekommt man so ein bisschen so eine Idee.
An dieser Stelle einen riesengroßen Dank von uns beiden. Es war ein Vergnügen, eine Freude. Wir haben so viel gelernt, dir zuzuhören. Herzlichen Dank dafür.
Danke, es hat mich auch sehr gefreut, wirklich. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war der Podcast Der gute Ton. Danke fürs Zuhören.